Die Redaktion der Zeitschrift Gegenstand.com hat für die aktuelle Nummer fast ein Buch im Buch verfasst. Einen großen Artikel unter der Überschrift Imperialismus heute. Der Artikel will mal das, was wir natürlich laufend kommentieren, wieder auf die ganz großen Grundsätze des Verhältnisses zwischen den Staaten in einer kapitalistischen Welt zurückführen. Der Artikel will Fragen beantworten der Art, die Kernfragen der ganzen Kritik der außenpolitischen Verhältnisse, Fragen der Art, warum braucht es denn immer wieder Krieg? Wie steht es denn mit unserem Gemeinwesen, wie passt, wie gehört zu dem Kapitalismus der Krieg dazu? Diese Frage soll jetzt auch gewälzt werden. Natürlich, ich kann nicht den Artikel erzählen, der ist zu lang und es ist ja auch gar nicht reizvoll, das ist einfach dasselbe nochmal genauso zu sagen. Der Vortrag soll eine Werbung für den Artikel sein und für das Studium des neuen Hefts, aber er geht ein bisschen anders vor. Jetzt fange ich einfach mal an. Nämlich mit der ersten, mit einer Feststellung. Es ist doch eigenartig, unsere friedfertigen Gemeinwesen müssen sich immer zu verteidigen. Immer gibt es Bedrohungen, derer sie sich zu erwehren haben. Nur deswegen heißt es, nur deswegen, wegen der Bedrohungen, braucht es stehende Heere, braucht es einen Rüstungshaushalt und braucht es eigentlich mitten im Frieden und laufend Kriegsvorbereitung. Man wird sich noch erinnern, 40 Jahre lang haben wir gelernt, die NATO braucht es bloß wegen der Russen. Der aggressive Block jenseits der deutschen Ostgrenzen bedroht die freien Völker. Und wir müssen uns dessen erwehren, nur dafür müssen wir uns so rüsten, wie das die ganze Zeit passiert ist. Nur dafür braucht es die NATO. Der Kalte Krieg ist gewonnen worden, die Russen sind weg, die NATO nicht. Kaum war der Kalte Krieg vorbei, ging es los, man muss für die NATO neue Aufgaben suchen. Da merkt man, da dreht sich's rum. Ursprünglich hieß es, es braucht die NATO nur wegen des Feindes. Dann ist der Feind weg, dann braucht es die NATO, dann braucht es neue Aufgaben für die NATO, weil die braucht sowieso weiterhin. Und schon wieder wird sich verteidigt gegen neue Bedrohungen. Eben, jetzt ist es der Islamismus. Und je weiter der große Krieg, der alles vernichtende Krieg, der Krieg, der richtig für europäische Staaten und Völker eine absolute Existenzfrage war, je weiter dieser Krieg gegen den Ostblock außer Reichweite ist, also nicht mehr droht, desto mehr werden die kleinen Kriege und Militärexpeditionen, zu denen die Bundesrepublik sozusagen geradezu befreit worden ist. Inzwischen haben wir nicht mehr eine Armee für den Ernstfall, wo es dann hieß, und wenn sie eingesetzt werden muss, dann hat sie schon verloren, sondern jetzt haben wir eine Armee im Einsatz und die ist gegenwärtig an mindestens 6 Schauplätzen unterwegs, in lauter so Kriegen, Halbkriegen, jedenfalls an lauter Situationen, wo deutsche, europäische Militärmacht sich aufpflanzt und denen vor Ort sagt, was sie zu respektieren haben. Ob es in Afghanistan ist, wo eine Regierung an der Macht gehalten wird, die offensichtlich daheim keinen Rückhalt hat. Ob es im Kongo ist, wo europäische Truppen den Kongolesen eine Wahl verordnen und veranstalten, für die es auch offensichtlich vor Ort kein Interesse gibt, sonst bräuchte man keine fremden Soldaten. Etc., etc. Interessant, auch die Gegenseite verteidigt sich immer bloß. Die Taliban in Afghanistan verteidigen in ihrer Optik ihr Vaterland gegen Besatzungsmächte, gegen Invasoren. Al-Qaida verteidigt die Eigenständigkeit islamischer Gemeinwesen gegen westliche kapitalistische Penetration aller Art. Sei es, dass sie gleich ans Geld denken, sei es, dass sie an die lockeren Sitten denken, sei es, dass sie an die Ohnmacht ihrer jeweiligen Staaten in der Weltordnung denken. Jede Seite verteidigt, keine agiert. Wenn es die Wahrheit wäre, muss man sagen, können sie es gleich lassen. Wenn es stimmen würde, dass keine agiert und jede nur verteidigt, bräuchte niemand verteidigen. Das ist die Seite quasi des ideologischen Gehalts dieser Rede, Redensart vom Verteidigen. Aber gehen wir vom Ideologischen weg und lassen wir es einen Augenblick gelten und sagen wir, na gut, sie verteidigen. Dann wird jedenfalls eines deutlich. Was sie verteidigen, kann unmöglich von allen Seiten bloß das sein, dass die Landesgrenzen respektiert werden. Dass andere nicht die Landesgrenzen überschreiten. Also das kann nicht sein. Und wenn wir die Deutschen heute nehmen, die Deutschen, die jetzt auch wieder verteidigen, und der letzte Verteidigungsminister Struck hat ja diesen Spruch geprägt, die deutsche Sicherheit wird am Hindukusch verteidigt, dann ist eins, liegt schon mal unmittelbar auf der Hand, Verteidigung ist was viel weiter gefasstes als bloß das Defensive, die Landesgrenzen vor einmarschierenden Feinden zu sichern. Verteidigt wird heutzutage gerade von den großen Mächten wie Deutschland, weit entfernt von ihren Landesgrenzen. Und wie gesagt, seitdem sie den Druck los sind, dass der Krieg womöglich gleich an ihrer Landesgrenze stattfindet, seitdem sind sie viel freier, überall auf der Welt zu verteidigen, worum es ihnen geht. Das wird dann ausgedrückt als, sie verteidigen ihre Rechte. Oder gleich, die deutsche Regierung, sie verteidigen die internationale Ordnung. Deren Hüter und Interpret sie natürlich sein wollen, gegen andere Staaten, Mächte, Machtgruppen, die ihrerseits bloß ihre Rechte verteidigen. Wenn wir es mal nicht gleich als ideologische Fassung nehmen, als Lüge, dass sie eben gar nicht verteidigen, sondern was anders machen, dann muss man sich immerhin dazu bekennen, dass Verteidigen gilt einem viel ambitionierteren Ziel als eben diesem Schutz der Landesgrenzen. Sie verteidigen Rechte. Und mit den Rechten, da haben sie offenbar, die haben offenbar einen Inhalt, der immer hineinreicht in den Machtbereich anderer Hoheiten. Und die anderen, die ihre Rechte verteidigen, haben ihrerseits Ansprüche, die hineinreichen in den Machtbereich anderer Hoheiten. Dass es immerzu was zu verteidigen gibt, ist überhaupt ein Dokument dessen, dass Staaten in dem, was sie beanspruchen, als ihr Recht, immer schon hinaus sind über die Reichweite ihrer eigenen Macht. Dass sie voneinander was wollen. Dass sie sich nicht in Ruhe lassen. Dass sie voneinander was wollen. Und das ist offensichtlich, wenn immer wieder militärische Gewalt in diesem Konflikt lauert, das ist offensichtlich etwas Unverträgliches, was sie voneinander wollen. Also das war jetzt mal eine erste Hinführung zu dem Thema. Alle Seiten verteidigen immerzu. Und wenn man es nicht gleich als Lüge nimmt, sondern als Auskunft, dann muss man sagen, was sie verteidigen, sind offensichtlich Ansprüche aneinander, die immer schon in den Machtbereich der anderen Seite hineinreichen und dadurch eben kommen sie in Konflikt mit den anderen. Jetzt fragt man sich, was wollen sie denn eigentlich voneinander? Und wenn man da ein bisschen um sich schaut und die Zeitungen liest oder die auch kritischen Stimmen zur Kenntnis nimmt, dann muss man sagen, was sie da voneinander wollen, da gibt es viel Fassungen und die sind zumeist nicht gut. Gerade Kritiker, die jetzt quasi diese Theorie des jeder oder jeweils ihr Staat reagiert bloß, der andere ist immer Täter, der eigene ist bloß reagieren. Gerade Leute, die das dem eigenen Staat nicht mehr abnehmen und ihm durchaus den Täter zu schreiben, ihm durchaus zutrauen, dass er Täter ist. Gerade solche Leute haben dann Fassungen von dem, was den treibt, die die Sache nicht gut treffen. Nehmen wir das Paradebeispiel, wie sich, ja sagen wir auch viel, Leute, die jetzt dann nächstes Jahr bei dem G8-Gipfel in Heiligendamm demonstrieren gehen, was die dem eigenen Gemeinwesen als Untat nachsagen. Es kriegt schnell eine Nähe zu der Vorstellung von Raub und Diebstahl. Krieg um Öl als Parole. Ja, da kann man vielleicht drum herum diskutieren, wie es genau gemeint ist, was vielleicht auch dran sein könnte und so weiter. Aber Krieg um Öl ist dann schnell, da will sich einer das Öl krallen, das wem anders gehört, wegnehmen. Imperialismus stellt man sich eh gerne vor als... Immer noch zu leise. Ja, ich... Die Leute anschauen. Krieg um Öl, Krieg um Rohstoffe, Imperialismus stellt man sich gerne vor, als da nehmen die großen Mächte den armen Drittweltstaaten die Rohstoffe weg. Imperialismus stellt man sich leichter so vor, wie es bei den Spaniern war, wie sie nach Südamerika gefahren sind und dann das Gold weggetragen haben, als dass man sich ein Bild dessen macht, wie es jetzt und hier zugeht. Imperialismus als Vorwurf, da ist man schneller dabei, Neokolonialismus zu sagen. Also näher an Vorstellungen der Art, da gibt es Heimatländer, mächtige zentrale Staaten, die machen sich andere dienstbar, andere Weltgegenden dienstbar dadurch, dass sie mit ihrem Militär hingehen, die dortige Hoheit, welche immer sie sei, kaputt machen und einen eigenen Vizekönig hinsetzen und der verwaltet das Territorium im Interesse des Mutterlands. Nicht Achtung des anderen Staats. Das ist es, was man sich unter Imperialismus gern vorstellt. Insgesamt, wenn man erläutern will, was da eigentlich genau los ist, greift man gerne zu Bildern aus der Vergangenheit, die dann vielleicht auch für das, wie die Römer ihre Provinzen erobert und mit Tributpflichten belegt haben, oder wie die Spanier Gold abgeholt haben, oder wie eben um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert hin alle europäischen Großmächte in einem Wettrennen um Kolonien gewesen sind. Zu all den Bildern greift man leichter zurück, als dass man ordentlich bestimmt, was heute und hier vor sich geht, denn eins muss man dagegen setzen. Imperialismus heute heißt nicht Kolonien machen, sondern zunächst mal Verkehr mit souveränen Staaten, deren Souveränität auch nicht abgeschafft wird. Imperialismus heute heißt nicht Raub von nationalen Rohstoffen oder von Produkten anderer Länder, dass man hinfährt, sich abholt, was dort gibt und wieder weggeht. Heute wird bezahlt, was man abholt. Und zwar in der Regel zu Weltmarktpreisen. Umgekehrt, wer zu den Bildern greifen, aus der Vergangenheit greifen muss, der verrät, dass er nicht oder wie wenig er dem sozusagen anständigen Verkehr, der heute herrscht, mit souveränen anderen Staaten in Handel und Wandel eintreten und kaufen und verkaufen, was man halt gerade kaufen und verkaufen will, wie wenig er diesem Verkehr die Gegensätzlichkeit ansieht, die er seiner Regierung durchaus zutraut, wenn er sie des Imperialismus bezichtigt. Also die Ausführung der Erläuterungen zum Vorwurf Imperialismus bleiben in der Regel hinter dem zurück, was vorliegt, oder umgekehrt machen Vorwürfe anhand von historischen Vergleichen, die das Schlimme immer genau in dem ansiedelt, was nicht mehr ist. So, dagegen will ich jetzt ein bisschen was sagen, indem ich ja ganz prinzipiell mal auf diese Frage, was wollen Sie denn voneinander, und auf die Frage, warum sind Staaten sich eigentlich selber nie genug? Warum bleiben sie nicht daheim? Ganz prinzipielle Antworten auf diese Frage zu geben suche. Sie sind mit ihren Interessen, das ist eine bloße andere Formulierung von dem, warum bleiben Sie denn nicht daheim, Sie sind mit ihren Interessen immer schon über die Grenzen der Reichweite ihrer eigenen Macht hinaus. Und das nicht erst seit neulich. Warum? Weil Staaten eine politische Herrschaft sind, die über alle besonderen Anliegen der Herrschaft hinaus ein Prinzip haben, nämlich ihre eigene, ihnen unterworfene Gesellschaft, die Gesellschaft, die sie beherrschen, als Ressource ihrer Macht zu nutzen. Die Gesellschaft, die sie beherrschen, als Ressource ihrer Macht zu nutzen, die sie damit strapazieren, an der Gesellschaft schmarotzt die Herrschaft. Sie selber produziert ja nichts. Sie selber vermehrt nicht den Reichtum, von dem sie zehrt. Sie benutzt die Grundlage, die sie hat, zur Mehrung ihres Reichtums, ihrer Macht. Und ihre Macht ist die einzige, ist die Potenz, mit der sie das tut. Und damit ist politische Herrschaft, die ihr Land nutzt, im Maß, in dem das gelingt, immerzu auf dem Sprung, noch mehr zu nutzen, als sie schon genutzt hat. Das ist an und für sich und auch vor dem Kapitalismus schon ein unersättlicher Zweck. Und es ist ja auch gar kein Rätsel, dass die Könige und Fürsten nicht gewartet haben, bis Kapitalismus herrscht, dass sie über ihre Grenzen gegangen und Nachbarn überfallen hätten. Also das ist viel älter. Dass Staaten Krieg miteinander führen, ist viel älter als die Wirtschaftsordnung, die wir hier heute haben. Ist mehr umgekehrt. Manchen kommt es doch so vor, wie früher wäre immer Krieg gewesen und heute wäre es anders. Heute wäre der friedliche Verkehr die Normalität. Dazu später noch mehr mit friedlichem Verkehr und normal, was normal ist. Aber jedenfalls, das Grundverhältnis ist älter als der Kapitalismus. Raubzüge und Eroberungen gibt es schon länger. Nach innen jetzt ist gerade vom Standpunkt der politischen Gewalt Kapitalismus die ergiebigste denkbare Machtressource. Das ist mal ein interessanter Gedanke. Die haben über Jahrhunderte hinweg haben die politischen Herrschaften auf der Welt gelernt, dass es quasi eine traurige Staatsarmut ist, wenn der Staat selber die Ausbeutung organisieren muss, an der er dann die Quellen seiner Macht hat. Eine Gesellschaft, in der Ausbeutung in der Gesellschaft als Zweck privater Bürger verankert ist, eine Gesellschaft, deren eigener Alltag immer zu wachsenden Geldreichtum hervorbringt, an dem der Staat sich bloß noch bedienen muss, ist im Vergleich zu einer feudalen Ordnung, wo der Staat auf jeden Bauern selber zugreifen muss, dem er dann den Zehnten abnimmt, viel großzügigere Staatsgrundlage. Und gelernt haben das die Staaten im Wesentlichen ihrerseits über Kriege. Die als Erste damit angefangen haben, diesen Reichtumsvermehrungsautomatismus im Land zu installieren, waren dann auch die, die sich die besseren und die reichlicheren Bewaffnungen haben leisten können und die anderen haben lernen müssen. Man muss es so machen wie die oder man geht unter. Das haben die Franzosen und dann noch später die Deutschen von den Engländern gelernt, die eben die Ersten waren mit Kapitalismus. Das haben im Pazifik die Japaner von den Amerikanern gelernt, die mit überlegenen Waffen angetreten sind, da ungefähr Mitte des 19. Jahrhunderts, und erzwungen haben, dass die Japaner die Häfen öffnen. Und das letzte Beispiel dieser Lektion, dass es die Staatsmacht ist, die Kapitalismus als die für sie förderlichste Grundlage entdeckt, die letzte Lektion dieser Art hat der Ostblock geliefert. Die sozialistischen Staaten, der reale Sozialismus unter Gorbatschow ist zu dem Schluss gekommen, als Staatsgrundlage taugt unser mäßiges Volksversorgungswesen viel schlechter, als es der Westen hinbringt. Die beuten ihre Leute viel besser aus. Es springt viel mehr für die Staatsmacht heraus. Und der reale Sozialismus ist nicht an der Unzufriedenheit seiner Wodka-Säufer zugrunde gegangen, sondern daran, dass die Führung gesagt hat, diese Wirtschaft ist zu unergiebig für den Staat. Auch die haben es gemerkt an dem Rüstungswettlauf mit den Amerikanern, der ihnen immer schwerer gefallen ist als dem Westen. Also nach innen ist Kapitalismus vom Standpunkt der Staatsmacht aus die ergiebigere, weil von selbst sprudelnde, von selbst sich vermehrende materielle Reichtumsgrundlage, an der sich die politische Macht bedient und sich stärkt. Der bürgerliche Staat hat dafür einen Preis, oder sagen wir der Staat, und wenn man jetzt den Staat nimmt, muss man eigentlich jetzt an den König denken, der dann kein König mehr war, sondern jetzt gibt es Präsidenten und die sind gewählt. Die Staatsmacht hat dafür einen Preis bezahlt. Sie reduziert, konzentriert, sie nimmt zurück ihre Ambitionen auch nur noch darauf, ihre Grundlage zu fördern. Sie nimmt ihr Staatsprogramm zurück darauf, dass die kapitalistische Ökonomie organisiert, gesichert und zum Florieren gebracht wird. Der Staat hat entdeckt, dass er sich am meisten dient, wenn er nur noch dem Florieren seiner Grundlage dient. Und dieses Prinzip hat sich durchgesetzt.
Kannst du nochmal den Unterschied nochmal sagen, dass der Bezug des Staates früher auf seinen Landstrich und das benutzte Volk daraus, was das Kennzeichen der im Verhältnis zum Kapitalismus der Unterschied ist hinsichtlich der Ergiebigkeit der Reichtumsquellen früher im Feudalismus einerseits, glaube ich, nicht so verstanden, dass Reichtumszugriff der Zugriff der Straße auf den Reichtum beruht auf unmittelbares Kommandieren der Reichsagenten auf seinem Gebiet.
Wäre eine Fassung.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist, dass er ergiebige am Kapitalismus wäre. Und da möchte ich nochmal das vielleicht nochmal genauer wissen. Dass er ergiebige daher kommt, dass die Reichtumsproduktion als Sachzwang, sachlicher Zwang den Leuten vorgesetzt wird. Und wir selber durchgesetzt werden, anstreitet.
Sachzwang war eigentlich gar nicht mein Argument gewesen. Mein Argument war gewesen, oder was ich sagen wollte, war, in einer kapitalistischen Ordnung, da ist der Standpunkt der Vermehrung des Reichtums in der Gesellschaft selbst verankert. Eine Gesellschaft, die immerzu ein Mehr hervorbringt. Das ist was anderes als stationäre Produktionsweisen. wo Bauern vor sich hinwursteln und der König entweder die Wahl hat, er hält sich an den Überschuss, den man den Bauern ohne Schaden wegnehmen kann, dann ist sein Überschuss verdammt beschränkt. Oder er nimmt ihnen mehr weg, als er ihnen ohne Schaden wegnehmen kann. Dann sind die Bauern kaputt und dann gibt es nächstes Jahr nicht einmal so viel wie dieses Jahr. Wenn er ihnen die Kühe wegnimmt, dann haben sie keine mehr und dann gibt es nächstes Jahr auch keine Kühe zu holen. Also das war erstmal gemeint. In einer stationären Produktionsweise, wo die Leute vor sich hinwursteln und sich und vielleicht auch ihren Herrn irgendwie ernähren, da ist das Bedürfnis der Macht, sich mit Mitteln der Macht auszustatten, immer sehr beschränkt. Und im Vergleich dazu ist eine Produktionsweise, die einen Überschuss von sich aus als ihren Zweck immer zu hervorbringt. Muss man denken, Kapitalismus, da ist Überschuss die Bedingung der notwendigen Arbeit. Dass mehr rauskommt, ist überhaupt die erste Bedingung dafür, dass überhaupt losgelegt wird.
Den Inhalt der Beschränkung habe ich auch gar nicht verstanden. Darauf habe ich insistiert, dass es als großes Wegnehmen von Reichtum läuft, oder das war meine Frage.
Also auch im Kapitalismus ist es bloßes Wegnehmen von Reichtum, wenn man an die Steuern denkt. Die Staatsmacht kann gar nicht anders, als durch bloßes Wegnehmen von Reichtum, zu dem sie ja nichts beiträgt, den sie nicht schafft, als durch bloßes Wegnehmen von...
Einfach Frage stellen, ansonsten verstehe ich den Thema gar nicht.
Ja.
Zum Schluss können wir denn jemanden Frage hat, dann auch das
Ja, es ist immer so, wenn sich's im Vorübergehen erledigen lässt, dann ist es okay, wenn jemand gleich die Frage dann stellt, wenn sie ihm kommt. Weil sonst wird sie vergessen und dann habe ich ewig geredet und am Schluss ist es wieder schwierig für Leute, die irgendein an dem Punkt ausgehakt sind oder einen Widerspruch haben. Dann ist es immer wieder schwierig, dann sich daran zu erinnern, das Thema nochmal aufzubringen. Wenn es nicht mit ein bisschen hin und her zu erledigen ist, verstehe ich, dann finde ich es auch richtig, dass man es abbricht und nach hinten verschiebt. Das haben wir jetzt damit abgebrochen und nach hinten verschoben. Ja, das ist ja okay, wir können ja dann nochmal drauf zurück.
Eines Zwangssystem von Abgas oder sowas zum Feuer oder bedient er sich an einen
besteht nicht im Wegnehmen, das ist ein Wegnehmen früher gewesen, das ist ein Wegnehmen heute. Der Unterschied besteht in, wovon was weggenommen wird. Es ist ein Unterschied, ob man von einer dauernd wachsenden Grundlage immer wieder vom Überschuss was wegnimmt. Oder ob man bei einer Grundlage, die gar nicht von selber immer zu wächst, sondern bloß stationär die Leute, sei es bloß die Bauern, sei es die Bauern und ihre Herren ernährt, von der was wegnimmt. Da habe ich zwei Alternativen gesagt. Entweder man ist als Staat, als Fürst dann vorsichtig, schont die Bauern, nimmt ihnen bloß weg, was man denen wegnehmen kann, ohne dass sie ihre Fähigkeit, sich zu reproduzieren, verlieren. Dann ist aber das, was der Staat wegnehmen kann, sehr wenig. Oder aber er nimmt weg, was nach seinem Bedarf weggenommen werden soll. Dann macht er die Bauern kaputt.
Ist das aber ein Unterschied in der Sorte, in der Sorte, wie die Gesellschaft ihre Produktion veranstaltet. Das ist früher eine Teilweise gewesen, wo sich auf das Notwendige für die Leute beschränkt, was sie da für sich hervorgebracht haben, während
Mann, wo willst du denn hin?
Es muss noch darüber hinausgehen.
Also ich bin jetzt dafür, wir verschieben es auf hinterlich. Es war eine ganz bescheidene Unterscheidung. Für die Staatsmacht ist eine Gesellschaft, in der Gesellschaft der Zweck Mehrwert, der Zweck immer mehr werden, der Zweck Wachstum verankert ist, und zwar als privates Interesse, ist eine viel ergiebigere Grundlage als stationäre Produktionsweisen. So primitiv ist die ganze Auskunft. Und da lohnt es nicht, große Debatten drüber zu führen. Wie gesagt, ich mache jetzt wirklich weiter, weil das ist nicht zu wünschen, dass man jetzt an dem Punkt den ganzen oder noch ewig lang hängen bleiben. Wenn du die Frage vielleicht hinterher nochmal aufbringen kannst, ist es okay. Also die Staatsmacht fördert ihre Grundlage. Ihr kapitalistische Grundlage, die soll wachsen, die wächst, damit sich der Staat in wachsender Weise daran beteiligen kann. Gerade im Dienst an der Grundlage entdeckt der Staat jetzt aber was? Nämlich, dass die Reichweite seiner Macht zugleich die Grenze des Wachstums seiner Kapitalisten ist. Gerade die Macht, die das Kapital überhaupt stiftet, die das Eigentum in die Welt setzt und garantiert, die Macht, die also das produktive Verhältnis von Armut und Produktionsmittelbesitzern auf dem eigenen Territorium stiftet, entdeckt, dass das autonome Streben seiner Bürger nach Wachstum Grenzen findet an dem Umstand, dass die Staatsmacht selber Grenzen hat. Und da ist der erste Schritt des modernen Imperialismus, und der heißt nicht, jetzt gehen wir zum Nachbarn und rauben ihn alles, sondern der erste Schritt heißt, man möchte das Territorium anderer Hoheiten erschließen für kapitalistische Benutzung für die eigenen Unternehmer. Man will, wie unser unvergessener Außenminister Genscher aus der Wendezeit gesagt hat, man will den Grenzen das Trennende nehmen. Ja, das ist nicht gleich den anderen Staat beseitigen, das ist den Grenzen das Trennende nehmen, mit anderen Staaten übereinkommen, dass die Benutzung ihres Territoriums, ihrer Menschen, ihrer Kaufkraft, aller ihrer ökonomischen Ressourcen durch Kapitalisten des eigenen Landes, also das, wir haben immer zwei und eigen, jeder ist eigen, aber das, deswegen ist es schwierig, also durch die Kapitalisten des einen Landes, das jetzt als das Aktive gedacht wird, dass der andere Staat das erlauben soll. Und das, um auch da nochmal den Rückblick zu machen, das ist auch nach der Seite der Benutzung des Auslands himmelhoch überlegen über Raubzüge. Denn für die gilt dasselbe, wie was wir gerade für die unergiebige staatliche Machtgrundlage in vorkapitalistischen Gesellschaften gesagt haben. Auch im Verhältnis zum Ausland ist es eine begrenzte Angelegenheit, wenn man einen Raubzug unternimmt und dort abholt, wegträgt, was nicht nied- und nagelfest ist, und dann ist es weg. Den kann man morgen nicht gleich wiederholen. Da gibt es ja nichts mehr zu holen. Man hat die Gegend, man hat die andere Seite ruiniert und dann ist es aus. Die andere Seite kapitalistisch benutzen, hat auch nach dieser Seite hin das Benutzen des Auslands auf Dauer stellen an sich. Auch das ist permanent nunmehr. Und dafür, so das ist jetzt die politische Form des modernen Verkehrs, dafür wird die andere Macht nicht gleich erobert, weggeräumt, sondern anerkannt. In der Regel, es gibt immer noch Eroberungskriege, es gibt immer noch Annexionen, aber das ist nicht das allgemeine, große, das Bestimmende des zwischenstaatlichen Verkehrs. Das Bestimmende des zwischenstaatlichen Verkehrs ist die Anerkennung. Ja, jenseits meiner Landesgrenzen sitzt eine andere Hoheit und deren und auf ihrem Territorium hat sie das Sagen. Nichts passiert auf ihrem Territorium, was die andere Hoheit nicht akzeptiert, was die andere Hoheit nicht erlaubt hat, sodass man um alles, was es den Umgang oder geschäftliche Beziehungen auf einem anderen Territorium betrifft, sich mit der anderen Hoheit ins Benehmen setzen muss. Das ist übrigens das, was den Ton des, das ist die Zivilisierung der zwischenstaatlichen Beziehungen. Das ist der Punkt, Handel und Wandel setzt die Anerkennung des anderen voraus. Da hat er Immanuel Kant gesagt, das ist die Grundlage für einen ewigen Frieden. Der Handelsgeist verseucht die Völker am Schluss so, dass sie keine Lust mehr zum Krieg haben. Ganz so ist es dann nicht gekommen. Denn diese Anerkennung der anderen Hoheit, dass sie eine Hoheit aus eigenem Recht sei und auf ihrem Territorium nichts passiert, was nicht sie billigt. Diese Anerkennung der anderen Hoheit ist überhaupt nicht zu verstehen als ein Zurücktreten des Staates von dem Anspruch oder Zurücktreten des Staates von seinem unbedingten Egoismus, mit dem ich vorhin schon angefangen habe. Eine Macht, die ihre Grundlage nicht zu nichts anderem will, als sich selbst zu mehren. Es ist kein Zurücktreten davon, es ist kein Aufgeben des Egoismus der Staatsmacht, sondern es ist ein neuer Weg, sie zu verfolgen. Den Egoismus zu verfolgen. Die Anerkennung der anderen Seite hat nämlich den Gehalt, ich erkenne dich an als eigener Souverän, damit du dich der Benutzung durch meine Geschäftsleute öffnest, zur Verfügung stellst. Und auch nur dafür, dass du dich zur Verfügung stellst, erntest du die Anerkennung. Und das heißt auch nur insoweit, als du dich zur Verfügung stellst, erntest du die Anerkennung. Die Anerkennung, die ein Staat dem anderen ausspricht und die Grundlage des Verkehrs ist, ist eine sehr bedingte. Die Bedingung heißt, wenn du dich benutzen lässt durch unsere Geschäftsleute, zu dem Nutzen und Frommen von mir. Wenn du deine Macht, mit noch einem schärferen Ausdruck, wenn du deine Macht dafür einsetzt, dass meine Geschäftsleute auf deinem Territorium sich und dadurch mich als den anderen Staat bereichern. Das ist was sehr Unverträgliches, denn die andere Hoheit sieht es ganz genauso, nur umgekehrt. Die andere Hoheit, soweit sie Hoheit ist, lässt sich auf das ein, weil sie genau die entgegengesetzte Rechnung macht. Sie lässt sich ein auf das Verhältnis der Anerkennung, auf das Verhältnis und lässt sich ein auf vertraglich vereinbarten Geschäftsverkehr, weil sie damit den Zweck verfolgt, die Reichtumsquellen des anderen Staates, die Reichtumsquellen, alles, was da gibt, Leute, Kaufkraft und so weiter, ich habe vorhin schon mal so eine Aufzählung gemacht, alles das zu benutzen, um sich zu stärken. Beide Seiten willigen also ein in ein Verhältnis, bei dem jeder den anderen als Mittel seiner Hoheit betrachtet und sich selber als Zweck. Beide Seiten willigen ein in ein Verhältnis, in dem jeder selber der ganze Zweck ist und der andere bloß Mittel. Aber beide willigen sie in das Verhältnis ein, weil sie von dem Verhältnis erhoffen, ja, selber dieses Ziel dadurch besser zu erreichen als durch alle anderen Verkehrsformen. Sie werden sich darüber einig, dass sie ausschließende Ziele gegeneinander verfolgen. Deswegen kann zum Handelsvertrag und zu überhaupt allem zwischenstaatlichen Verkehr die Beschwörung des wechselseitigen Nutzens. Beide Seiten sagen, ja, wir tauschen aus zu wechselseitigem Nutzen. Und jeder ist bemüht, die Bedingungen des Austauschs so zu bestimmen, dass sein Nutzen gesichert ist. Und der Nutzen der anderen Seite ist ja bloß der Preis, den man zahlt, wenn man ihn überhaupt bezahlt. Der wechselseitige Nutzen, er ist einerseits eine Lüge über den zwischenstaatlichen Verkehr. Er ist andererseits ganz formell eine Bedingung dafür, dass Verträge zustande kommen. Ja, die andere Seite willigt ja nicht ein, wenn sie nicht in Abschätzung ihrer Möglichkeiten und Mittel den Vertrag auch als eine Gelegenheit für sich sieht. Also die Perspektive auf den Vertrag wechselseitiger Nutzen, die muss schon irgendwie gegeben sein. Da mögen Staaten aus ganz unterschiedlichen Ausgangspunkten, ein armes Guatemala, eine reiche USA machen einen Vertrag. Die Versprechen sind natürlich nicht dasselbe davon. Aber auch Guatemala muss irgendwas am Vertrag sehen, damit es überhaupt einwilligt. Also in dem Sinn ist es gar nicht nur Ideologie, sondern es ist auch eine Bedingung dafür, dass ein Vertrag zustande kommt. Andererseits, das Ergebnis des Verkehrs ist es nicht.
Das finde ich nicht ganz, ja. Sehe ich nicht ein. Also zwischen den imperialistischen Staaten sehe ich es ein, weil es ist vielleicht auch noch nicht ganz entschieden, wie der Nutzen ausfällt, aber wenn die sich einlassen mit Staaten wie Guatemala, da ist ja jetzt schon aus der vergangenen Benutzung klar, wer da den Nutzen und wer da den Schaden hat. Und ich denke, da spielt es eine größere Rolle, dass da eine Gewalt dahinter steht, die dafür sorgt, dass die Modalitäten des Geschäftsverkehrs anerkannt werden.
Ja, das ist, wie man an dem Ding rangeht. Es ist, ich will dem nicht widersprechen in der Sache, überhaupt nicht. Ich will ja insgesamt ein bisschen dahin kommen, mit dem, welche Gewalt dahinter steht. Und Gewalt ist überhaupt die Grundlage des ganzen Verkehrs. Das soll überhaupt die Lektion sein. Ja. Auf der anderen Seite will ich jetzt gegen die Aussage noch ein bisschen festhalten, ja, auf Basis von durchaus nicht gleichen Souveränen, sondern sehr ungleichen Souveränen, ist ein Vertrag immer was, wo ein Staat, wenn er sich darauf einlässt, natürlich aus der Position eines total untergeordneten Staats, wo er irgendwas sich daran verspricht, denn die formelle Freiheit, den Vertrag auch nicht abzuschließen, die hat er. Und die hat er wirklich dann nur nicht mehr, wenn die Amerikaner sagen, wir setzen dann einen Konsul dort ein. Also die formelle Freiheit existiert und deswegen gibt es auch, aber die Staatsleute, muss man nach der Seite hin auch sagen, sind gnadenlose Opportunisten der Macht. Ein ohnmächtiger Staat ist ohnmächtig wie der Teufel, aber zu rechnen hört er überhaupt nicht auf. Also auch die haben dann ihre Kalkulation, warum das besser ist, als wenn man ihn nicht abschließt. Also den Punkt, den kann man nicht einfach mit Gewaltverhältnissen ganz wegstreichen. Die Ergebnisse des zwischenstaatlichen Verkehrs sind ganz verschieden. Aber grundsätzlich ist festzuhalten, die Ergebnisse des zwischenstaatlichen Verkehrs sind Ergebnisse von Konkurrenz. Und Konkurrenz nicht nur von Privaten, sondern gleich von ganzen Gemeinwesen. Und Konkurrenz hat immer das Prinzip, dass einer seinen Nutzen verfolgt, indem er dem anderen den Erfolg kaputt macht. Wenn also zwei Staaten übereinkommen, sie erlauben den Austausch, dann mag ruhig jede Seite irgendwas sich davon versprechen. Das Ergebnis ist das Ergebnis von Konkurrenz auf Basis der vereinbarten Konditionen des Austauschs. Und da ist der Umstand, dass alles bezahlt wird, ja, womit ich heute angefangen habe, heute wird doch nicht geraubt, heute wird doch nicht weggetragen einfach. Der Umstand, dass alles bezahlt wird, ändert daran, dass Konkurrenz stattfindet zwischen Staaten und darin Sieger und Verlierer entstehen und dass ein großer Widerspruch dagegen ist, dass jeder Staat den anderen als Mittel seiner Bereicherung haben will und keineswegs daran gedacht hat, dass er sich der Bereicherung fremder Mächte, damit die immer reicher und mächtiger werden, zur Verfügung stellt, auf eigene Kosten. internationaler Kapitalismus geht über Tausch, über Kaufen und Zahlen. Aber er hat entgegengesetzte Ergebnisse. Das ist ein interessanter Punkt. Jeder weiß es, Deutschland ist Exportweltmeister. Wir sind Exportweltmeister. Das gilt als, das ist eine ziemliche Leistung, das was gut ist. Es ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, es gibt keinen Importweltmeister. Denkt man an den Austausch, an Kaufen und Zahlen, müsste man doch sagen, ja bitte, die haben doch nichts verloren. Der eine hat eine Ware verkauft und dafür Geld gekriegt, der andere wollte die Ware, der eine wollte Geld. Der andere, von der anderen Seite her gesehen, war es ein Import. Der andere wollte die Ware und hat Geld hergegeben. Am Schluss hat jeder, was er will. Aber im Ergebnis ist das eine Land reich und das andere mittellos. Man merkt, im internationalen Austausch geht es nicht um die Gebrauchswerte. Letzten Endes wie im Inland eben auch. Im Kapitalismus geht es eben nicht um den Gebrauchswert. Da ist der Gebrauchswert das Mittel der Aneignung des Geldes. Der Aneignung dieser Verfügungsmacht über Dienste und Reichtümer aller Art. Deswegen ist das Land, das überwiegend einkauft, nicht das Land, das sagt, jetzt haben wir alles, was wir wollten, sondern das Land, das überwiegend einkauft, ist das arme Land. Das Land, das überwiegend verkauft, ist das erfolgreiche Land. Und der Umstand, dass Staaten gleichgewichtig einkaufen und verkaufen, gilt als Ideal des Handels, ist aber keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Und das ist auch nur die allerunterste Stufe des zwischenstaatlichen Geschäftsverkehrs, Handel und Wandel. Wenn wir dann erstmal dabei sind, dass die eine Nation Kapital akkumuliert hat und Kapital exportiert, dann gibt es ja schon gleich ganz viel gewaltigere Unterschiede. Die eine Nation ist die Heimat des Kapitals, aus dem kommt es. Das benutzt anderes Territorium und bleibt aber rückbezogen auf die Heimat. Ein anderes Land wird mit seiner ganzen Reichtumsproduktion und sogar Reichtumsmehrung zum Instrument der Reichtumsvermehrung des anderen. Das Kapital geht hin und geht aus ihm nach getaner Tat auch wieder weg. Und, da will ich jetzt nicht groß drüber reden, aber bloß darauf hindeuten, der Artikel für das behandelt den Punkt sehr ausführlich genug. Und wenn man dann auf die oberste Stufe der internationalen ökonomischen Konkurrenz geht, aufs Geld, dann scheiden sich die Staaten durch den Geschäftsverkehr, den sie untereinander genehmigt haben und betreiben, ganz grundsätzlich. Die einen Staaten sind diejenigen, oder alle Staaten sind welche, die schöpfen, von der Staatsbank her Geld. Und im Inland ist das Geld verbindliches Zahlungsmittel per Gesetz. Man muss das nehmen, für jede Leistung muss man Euro als Gegenleistung akzeptieren, da hat man keine Freiheit im Inland. Im Ausland ist es nicht so. Im Ausland kann man sagen, das Geld will ich nicht. Nur im Hoheitsbereich des Geldemittenten muss man es nehmen. Das Land jetzt, das eine Akkumulation hat, das also bei sich Kapital konzentriert, das deswegen auch die Investitionskraft hat, Bodenschätze und Arbeitskraft in anderen Ländern zu nutzen, in einer Weise, wie es das dortige Land und seine Wirtschaft gar nicht kann, exportiert sein Geld, lässt es dort sich verwerben, lässt es dort sich vermehren und etabliert damit sein Geld als Geld, das die anderen benutzen, vermehren und auch brauchen. Abgekürzt, am Schluss schaut die Welt so aus, dass es bei 190 Staaten noch ungefähr 3 bis 5 Gelder gibt, die in der ganzen Welt Repräsentanten von Reichtum, Zugriffsmittel auf alles und jedes, was es gibt, sind und die damit, nach denen es in der Welt einen schier grenzenlosen Bedarf gibt. Und 190 andere Staaten, oder gut, der Euro ist dann der Besitzer, ist das Geld von mehreren Staaten, also sagen wir 170 andere Staaten, deren Geld außer der lokalen Bedeutung, dass es daheim verbindliches Zahlungsmittel ist, auf der Welt keine Verwendung oder so gut wie keine internationale Verwendung findet und auf der Basis auch die Macht des Staates, Geld zu schöpfen, die Macht des Staates, Kredit in die Welt zu setzen, sich zu finanzieren und an ökonomischen Potenzen zu finanzieren, was immer er nötig findet. Diese Macht konzentriert sich bei 5 Staaten, die grenzenlosen Kredit genießen. Und alle anderen müssen das Geld verdienen, das die 5 drucken können. Das ist vielleicht eine Scheidung von Staaten, die durch den Geschäftsverkehr zustande kommt. Dieser Exkurs auf die ökonomische Benutzung anderer Staaten produziert manchmal übrigens durchaus Wachstum auf beiden Seiten. Manchmal Wachstum auf beiden Seiten, aber in sehr unterschiedlichem Grad. Manchmal Wachstum der Industrie auf beiden Seiten, aber eine ganz unterschiedliche Entwicklung der Kreditmacht des Staates. Und manchmal produziert der Verkehr auch den Niedergang von Staaten auf der einen Seite und den Reichtumszuwachs auf der anderen Seite.